du hörst einen Beitrag, den Abonnentinnen und Abonnenten von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus.
Der Kaffee ist teuer, soll aber ethisch produziert sein. Von den Milliardengewinnen des US-Unternehmens Starbucks landet bei den Kaffeebauern jedoch fast nichts. Starbucks Schweizer Steuertrick. Ein Beitrag von Karin Wenger, vorgelesen von einer synthetischen Stimme. Was mir am Kaffee gefällt, fragt Jaime González, alles. Der Kaffee ist unser Leben. Wir pflanzen ihn, pflegen ihn, ernten ihn und dann verkaufen wir ihn. Der 64-Jährige mit dem grauen Kraushaar und den Zahnlücken führt uns in Gummistiefeln über die Finca El Palmar in Caldas, das im kolumbianischen Kaffeedreieck liegt. Auf 2 Hektaren hügeligem Land wachsen hier Kaffeebüsche. González berührt sie sanft, als streichle er eine Katze. Entdeckt er eine angefressene Kirsche, zupft er sie ab. Kaffeekirschbohrer, sagt er, die schlimmsten Schädlinge. Er spricht von teuren Pestiziden und von der Erntezeit zwischen Oktober und Dezember, wenn Dutzende Taglöhner täglich 11 Stunden arbeiten, damit die Beeren nicht verfaulen. González ist nicht der Besitzer der Finca, sondern ihr Verwalter. Für umgerechnet 91 Franken pro Woche, ohne Versicherung, ohne Pension, arbeitet er hier mit Frau und Sohn. Sein Lohn entspricht knapp dem kolumbianischen Mindestlohn. Er sei damit zufrieden, sagt er. Auf allen anderen Kaffeefinkas, auf denen er bislang gearbeitet habe, habe er weniger verdient. An wen wird der Kaffee verkauft? An die Kooperative von Manizales, sagt González. Doch an wen der Kaffee von dort weiterverkauft wird, weiß er nicht. Kennt er Starbucks? Noch nie gehört. Es beginnt mit einem Wal. Die Geschichte der größten Kaffeehauskette der Welt beginnt mit einem fetten weißen Pottwal, Moby Dick. Der gleichnamige Roman inspiriert 3 Männer, die 1971 in Seattle ein Geschäft für hochwertige Kaffeebohnen eröffnen. Sie nennen es Starbucks, nach dem ersten Steuermann in Herman Melvilles Abenteuergeschichte. Im Roman ist Starbuck die Stimme der Vernunft, ein Mann, dem die Verantwortung für seine Mannschaft wichtiger ist als der Profit aus dem Walfang. Vielleicht waren das auch die Werte, die die Gründer anstrebten. Vielleicht wählten sie den Namen und die Sirene im Logo auch einfach wegen ihrer maritimen Note, als Hinweis darauf, dass Kaffee seit jeher ein globales Handelsprodukt ist, angebaut in tropischen Regionen, verschifft über weite Meere, konsumiert in urbanen Zentren. Doch diese Recherche zeigt, heute bestimmt nicht mehr der besonnene Steuermann Starbuck den Kurs, sondern sein Kapitän Ahab. Der war getrieben von Größenwahn und Eroberungsdurst, versprach viel und hielt wenig. Starbucks ist längst kein kleines Geschäft für Kaffeebohnen mehr, sondern betreibt Zehntausende von Filialen in mehr als 80 Ländern und hat erhebliche Marktmacht im Rohkaffeehandel. Mit seinen Hazelnut Latte, Peppermint Mocha oder Nitro Cold Brew setzt das US-amerikanische Unternehmen globale Kaffeetrends. Gleichzeitig ist der Kaffee bei Starbucks teuer, auch in der Schweiz. Ein Kaffee-Crème kostet rund 5,20 Franken und liegt damit deutlich über dem Schweizer Durchschnittspreis von 4,65 Franken. Spezialitäten-Cafés wie beispielsweise ein Caramel Macchiato kosten fast 10 Franken. Starbucks positioniert seinen Kaffee als Premium-Produkt. Und das nicht allein wegen des Geschmacks, sondern auch, weil er unter besonders fairen Bedingungen produziert werde. Auf seiner Website schreibt das Unternehmen: Wir verpflichten uns, zu 100% ethisch beschafften Kaffee einzukaufen. Im Zentrum dieses Versprechens steht das firmeneigene Beschaffungsprogramm Coffee and Farmer Equity Practices, kurz Kaffee Practices. Starbucks beschreibt das 2004 ins Leben gerufene Programm als den Eckpfeiler unseres Ansatzes zur ethischen Kaffeebeschaffung. Die Kaffee Practices sollen sich positiv auf Menschen, Produkte und die Umwelt auswirken. Starbucks verspricht Transparenz entlang der gesamten Lieferkette. Man wisse, von welchen Kaffeefarmen sie einkauften, wie die Produzentinnen hießen und wer welchen Preis für den Kaffee erhalten habe. Von den zuliefernden Kaffeebauern fordert das Unternehmen, dass sie ihren Angestellten faire und sichere Arbeitsbedingungen gewährleisten und Vorgaben zu Löhnen, Arbeitszeiten und Gesundheitsschutz einhalten. Dank dem ethischen Beschaffungsprogramm sei auch die Qualität des Kaffees gewährleistet. Starbucks verwende ausschließlich hochwertigen Arabica-Kaffee und bezahle dafür Aufpreise, sodass die Produzentinnen mehr verdienten als den üblichen Marktpreis. Zudem habe man in 10 kaffeeproduzierenden Ländern, darunter Kolumbien, sogenannte Farmer Support Centers eingerichtet, in denen man Kaffeeproduzenten schule, berate und technisch begleite, mit dem Ziel, Qualität, Erträge und Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimarisiken zu verbessern und nachhaltige Anbaumethoden zu fördern. Das ist Starbucks Versprechen. Eine zu 100% ethische Kaffeekette. Wer ist da nicht bereit, etwas mehr für seinen Kaffee zu bezahlen? Doch löst das Unternehmen dieses Versprechen auch ein? Tumulte bei der Tochterfirma. Garniert mit falscher Nachhaltigkeit, doppelter Steuervermeidungsfrappuccino und Steuergerechtigkeit jetzt steht auf Plakaten, die eine Gruppe Frauen und Männer im März 2025 vor der Starbucks-Filiale im Zentrum von Lausanne in die Höhe hält. Nicht weit entfernt davon liegt der Sitz der Starbucks Coffee Trading Company, einer Tochterfirma von Starbucks. Über diese zentrale Handelsdrehscheibe kauft das Unternehmen seinen Rohkaffee ein und verkauft ihn mit einem Aufschlag an Starbucks-Röstereien und andere Starbucks-Gesellschaften in der ganzen Welt weiter. Es handelt sich um einen reinen Transithandel. Der Kaffee wird nie in die Schweiz transportiert, sondern nur über die Schweiz gehandelt, wo auch die Gewinne verbucht werden. Das hat nichts mit ethischer Kaffeebeschaffung zu tun, sagt Jason Ward, Chef-Analyst des Center for International Corporate Tax Accountability and Research, CICTAR, eines internationalen Forschungszentrums für Unternehmenssteuern, sondern mit Profitmaximierung mithilfe eines Steuertricks. Starbucks Schweizer Modell, fairer Handel oder globale Steuervermeidung, heißt die Studie, die CICTAR im März 2025 veröffentlicht hat und die der Anlass für den Protest in Lausanne ist. Darin hat die Organisation untersucht, wie Starbucks seine weltweiten Gewinne steuert und dabei seine Tochterfirma in der Schweiz nutzt. Das funktioniert so. Die Starbucks Coffee Trading Company kauft den Rohkaffee relativ günstig in einem Produktionsland ein, in dem die Steuern meist höher sind. Dann schlägt sie eine Marge auf den Kaffee, bevor sie diesen intern an die konzerneigenen Röstereien in der ganzen Welt weiterverkauft. Weil der Handel auf dem Papier in Lausanne stattfindet, bleibt auch der Gewinn in der Schweiz. Und da die Steuern in der Schweiz niedrig sind, bleibt Starbucks ein größerer Gewinn. Laut CICTAR hat Starbucks dank diesem Steuerkonstrukt in den letzten 10 Jahren mindestens 1,3 Milliarden US-Dollar an Gewinnen in die Schweiz verlagert. Die Organisation wirft Starbucks vor, durch dieses Handelskonstrukt den kaffeeproduzierenden Ländern erhebliche Steuereinnahmen zu entziehen. Der Gewinn entsteht dort, wo es dem Konzern dient. Die Schweiz ist ein zentraler Knotenpunkt in einem System, in dem Gewinne multinationaler Konzerne systematisch dorthin verschoben werden, wo sie möglichst niedrig besteuert werden, sagt Dominique Gross, Experte für internationale Steuerpolitik beim Entwicklungspolitischen Kompetenzzentrum Allianz Süd. Gross stand im März 2025 auch im Zentrum von Lausanne, um gegen die Methoden von Starbucks und die Steuerpolitik der Schweiz zu demonstrieren. Er sagt, die Schweiz gehört zu den wichtigsten Tiefsteuergebieten für multinationale Konzerne weltweit und der Kanton Waadt ist ihr Hotspot. In der Waadt liege der effektive Gewinnsteuersatz für Unternehmen zurzeit bei insgesamt 14,7%, während der globale Durchschnitt aktuell 20-25% sei. Die OECD, ein Zusammenschluss von Industriestaaten, der globale Steuerstandards erarbeitet, hat in den vergangenen 15 Jahren zahlreiche Reformen in der internationalen Steuerpolitik angestoßen. Dennoch habe sich die Schweiz eine herausragende Stellung im globalen Wettbewerb bewahrt, sagt Gross. Mit sehr tiefen Gewinnsteuersätzen schafft sie Anreize für Konzerne, ihre Gewinne, die sie anderswo erzielen, in die Schweiz zu verschieben, um Steuern zu sparen. Geschäfte innerhalb eines Konzerns, etwa der Verkauf von Kaffee zwischen 2 Tochterfirmen wie im Fall von Starbucks, sollten zwar gemäß dem Drittvergleichsprinzip bewertet werden, heißt, als würden unabhängige Unternehmen miteinander handeln. Der Wirtschaftsdachverband Economie Suisse schreibt auf Anfrage denn auch, das internationale System der Verrechnungspreise hat sich bewährt. Es baut auf einer jahrzehntelangen Praxis auf und ist regelbasiert. Doch bei vielen solchen Transaktionen gibt es gar keinen echten Marktpreis mehr, weil sie konzernintern stattfinden und kein unabhängiger Vergleich existiert. Ein zu hoher Anteil des Welthandels läuft in vielen Bereichen innerhalb von Konzernen ab. Diese können im internen Handel die Preise de facto selbst bestimmen, sagt Gross. Ein zentraler Hebel bei diesem Steuertrick seien immaterielle Werte wie Markenrechte oder Know-how. Konzerne lagern diese oft in Tochtergesellschaften in Ländern mit tiefen Steuern aus. Andere Teile des Unternehmens müssen dann für die Nutzung dieser Marke oder dieses Wissens Gebühren bezahlen, etwa Lizenzgebühren oder interne Abgaben. So kann eine Starbucks-Gesellschaft in einem Hochsteuerland einen Teil ihrer Einnahmen an eine Konzerntochter zahlen, die etwa die Marke hält. Diese Zahlungen gelten als Kosten und senken den Gewinn vor Ort, während er in Ländern mit tieferen Steuern steigt. Die Konsequenz? Der Gewinn entsteht nicht dort, wo der Kaffee angebaut oder verkauft wird, sondern dort, wo der Konzern seine Rechte ansiedelt. Das sei höchst problematisch, findet Gross. Solche Strukturen vermeiden Steuerzahlungen in den Ländern, in denen die wirtschaftliche Aktivität tatsächlich stattfindet. Diese Einnahmen fehlen dann für Infrastrukturprojekte, für öffentliche Dienstleistungen, Agrarpolitik und soziale Sicherungssysteme. Schlecht erklärbare Marge. Bereits 2012 kritisierte der britische Ausschuss für öffentliche Finanzen die Starbucks-Steuerkonstruktionen scharf. Das Unternehmen verschiebe Gewinne systematisch ins Ausland und entziehe sich so weitgehend der Besteuerung in wichtigen Absatzmärkten. Starbucks ist dabei keine Ausnahme. Die Praxis, Gewinne in Tiefsteuergebiete zu verschieben, sei unabhängig vom Sektor verbreitet, sagt Chefanalyst Ward. Auf dem Papier ist das legal, solange sich die Preise irgendwie begründen lassen. Doch genau da liegt das Problem. 2010 lag die Marge, die die Starbucks-Tochter in Lausanne aufschlug, bei 3%. Bereits ein Jahr später war sie auf 18% gestiegen. Eine Marge von 3% sei branchenüblich. 18% treibe das Modell auf die Spitze, sagt Ward. Starbucks schafft so jährlich weit über 100 Millionen Dollar an Gewinnen, die konzernintern verschoben werden. Das ist so weit entfernt von ethisch, wie man es sich vorstellen kann. Die Europäische Kommission kommt zu einem ähnlichen Schluss. Sie leitete 2014 ein Beihilfeverfahren ein und stellte 2015 fest, dass ein Aufschlag von 18% ohne eine nennenswerte zusätzliche Wertschöpfung überhöht und nicht glaubwürdig sei. Starbucks erklärt die hohen Margen seiner Schweizer Trading-Tochter gegenüber der Europäischen Kommission damit, dass sie so Preisrisiken manage und die Lieferkette sichere. Zudem verweist der Konzern auf Investitionen und höhere Kosten im Zusammenhang mit seinem Nachhaltigkeitslabel Café Practices sowie auf Ausgaben für intellektuelles Eigentum und für seine Pharma Support Centers. Der Bericht der Europäischen Kommission stützt diese Argumentation jedoch nicht. Die Kosten für Café Practices und die Pharma Support Centers hätten zwischen 2011 und 2014 lediglich 0,5-1% der Einkaufskosten ausgemacht und lieferten damit keine ausreichende Erklärung für den deutlichen Anstieg der Margen. Das Modell besteht gemäß dem Forschungszentrum Zicta bis heute. In einer neuen Studie vom Januar 2026 kommt die Organisation zum Schluss, dass die Pharma Support Centers nach wie vor nur geringe Kosten verursachen dürften. Laut einer Schätzung auf Basis öffentlich zugänglicher Finanzdaten liegen die weltweiten Betriebskosten bei rund 5 Millionen Dollar pro Jahr, also bei weniger als 1 Million Dollar pro Land. Starbucks selbst legt dazu keine vollständigen Zahlen offen. Das entspreche nur einem Bruchteil der Gewinne, so Zicta, die Starbucks über den Kaffeetransithandel in der Schweiz verbuche. Zudem wiesen die Pharma Support Centers keine relevanten immateriellen Vermögenswerte auf und zahlten kaum Steuern in den Produktionsländern.
Wir sind gerade wieder da.
Hallo, ich heiße Adrienne Fichter und ich bin Tech-Journalistin bei der Republik. Ich arbeite für die Republik, weil man da Digitalisierung schon immer als etwas Politisches und Ethisches verstanden hat und weil es so etwas sonst nirgendwo in der Schweizer Medienlandschaft gibt. Wir sind werbefrei und unabhängig. Wir haben keinen Tracker auf unserer Webseite eingebaut. Und unter republik.ch/hallo kannst auch du ein Abo lösen.
Kein Vertrag, keine Versicherung, keine Rente. Was also passiert tatsächlich in diesen Zentren? Und was ist dran an Starbucks Versprechen von Transparenz, fairen Arbeitsbedingungen und besseren Preisen? Die Antworten könnten in Kolumbien liegen, einem der weltweit wichtigsten Produzenten von Arabica-Kaffee. Für das Land ist Kaffee ein zentrales Exportgut. Mehr als eine 500.000 Familien leben davon, meist Kleinbauern mit wenigen Hektaren Land. Manche von ihnen beliefern auch Starbucks. Kann das Unternehmen Kontakte zu Produzentinnen herstellen und einen Besuch im Farmer Support Center in Manizales ermöglichen? Die kleine Stadt liegt eingenistet zwischen Hügeln auf 2150 Metern über Meer und ist damit ideal gelegen für den Anbau von Arabica-Kaffee. Die Antwort ist knapp. Starbucks könne in der gewünschten Zeit leider keine Besuche auf Kaffeefarmen oder im Farmer Support Center ermöglichen. Wie ordnet der Experte die Situation in Kolumbien ein? Von allen Agrarsektoren in Kolumbien haben die Kaffeearbeiter die schlechtesten Arbeitsbedingungen, sagt Giancarlos Delgado Huertas. Sie sind noch prekärer als die auf den Palmöl- oder Bananenplantagen. Der Kolumbianer aus Medellin kennt sich mit Arbeitsrechten und informeller Beschäftigung im Kaffeesektor aus. Er arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Voces por el Trabajo, die sich für Arbeits-, Menschen- und Umweltrechte einsetzt. Eine Studie der Internationalen Arbeitsorganisation bestätigt, was er sagt. Rund 80% der Kaffeeproduktion in Kolumbien finden in der informellen Wirtschaft statt. Das bedeutet, die große Mehrheit der Beschäftigten auf Kaffeeplantagen hat keinen Arbeitsvertrag, keine Krankenversicherung und keine Rente. Auch auf Kaffeefinkers, die im Coffee Practices Programm von Starbucks integriert sind und Starbucks beliefern, verdienen Arbeiter weniger als den Mindestlohn, sagt Delgado. Er hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit der brasilianischen Journalismusplattform Reporter Brasil zu den Arbeitsbedingungen auf den zertifizierten Kaffeeplantagen von Kolumbien recherchiert. Ihr Bericht vom Juni 2025 zeigt prekäre Unterkünfte, fehlende Arbeitsverträge, Arbeitstage von bis zu 11 Stunden und informell beschäftigte Erntearbeiter, oft Migrantinnen oder Wanderarbeiter, ohne Rechte und Sicherheiten sind auf Kaffeefinkas die Norm. Auf mehreren der Fincas, die die Rechercheure besuchten, war das Nachhaltigkeitssiegel von Starbucks angebracht. Café Practices verkauft die Idee von Nachhaltigkeit. Aber wir haben in ihren zertifizierten Farmen dieselben prekären Bedingungen gefunden, sagt Delgado. Starbucks betonte gegenüber den Autoren, die betroffenen Fincas seien zum Zeitpunkt der Recherche nicht mehr Teil des Programms gewesen oder ihre Verifizierung sei ausgelaufen. Der Bericht wirft auch grundsätzliche Fragen zur Wirksamkeit solcher Zertifizierungssysteme auf, besonders in einem Land wie Kolumbien, wo Korruption weit verbreitet ist und viele Kontrollen lax sind. Während der Kaffee als Premiumprodukt weltweit vermarktet wird, bleiben Saisonarbeiterinnen ohne soziale Absicherung oft die unsichtbarsten Akteure der Lieferkette, sagt Delgado. Doch auch manchen Besitzern von Kaffeeplantagen scheint es nicht viel besser zu gehen. Wenn es um Starbucks geht, wird es still. Ohne die Kredite der Kooperative hätte ich längst aufgeben müssen, sagt Javier Cardona Orozco, ein Kaffeebauer mit buschigem Schnauz und schüchternem Blick. An diesem Morgen bringt er Säcke voller Kaffeebohnen zur Kaffeebauernkooperative in Caldas. Männer wuchten schwere Jutesäcke von den Lastwagen und schleppen sie in die Halle. Dann warten sie, bis eine Angestellte die Qualität prüft und den Preis festlegt. Je besser die Bohnen, desto höher der Erlös. In der Kooperative wird der Kaffee sortiert und für den Export vorbereitet. Ein Teil geht über Zwischenhändlerinnen an Starbucks. Ob sein Kaffee dazugehört, weiß Orozco nicht. Auch er kennt Starbucks nicht, wie Bauer Jaime González, der den Kaffee in der gleichen Kooperative abliefert. Jedes Jahr hofft Orozco, dass ihn nicht Schädlinge oder fallende Preise ruinieren. Eigentlich wäre er im Pensionsalter, doch er muss seine 2 Hektaren weiter bewirtschaften. Überleben kann die Familie nur deshalb, weil alle noch außerhalb des Hofs arbeiten. So gehe es den meisten hier, sagt Orozco. Umso wichtiger ist die Kooperative, die ihm Kredite für Dünger und Saatgut gibt und eine Garantie, dass sie seinen Kaffee abnimmt. Unsere 3.700 Mitglieder können ihre Bohnen jederzeit bringen. Wir kaufen sie und bezahlen bar. Das ist unsere wichtigste Dienstleistung, sagt Johanna Veles, die Direktorin der Kooperative. Sie führt an Silos vorbei, greift in Säcke, zeigt gute und schlechtere Bohnen und erklärt, Wir sind das Verbindungsglied zwischen Bauern, Exporteuren und Marken wie Starbucks. Wie also erreichen die Prämien, die Starbucks laut eigenen Angaben zahlt, die Kaffeebäuerinnen, wenn die nicht einmal wissen, an wen ihre Bohnen gehen? Und wie hoch sind diese Prämien? Veles schweigt einen Moment lang und sagt dann: Zu Starbucks kann und will ich nichts sagen. Und was sagt die Nationale Föderation der kolumbianischen Kaffeeproduzenten? Sie arbeitet seit Jahren mit Starbucks zusammen, unter anderem im Rahmen von Nachhaltigkeitsprogrammen. Sie vertritt rund eine 500.000 Kaffeefamilien und garantiert Referenzpreise. Über all das spricht ihre Pressesprecherin gern. Auf Starbucks angesprochen, wird sie aber wortkarg. Erst verspricht sie, die richtige Ansprechperson zu finden, dann bricht sie den Austausch ab. Warum wird es still, sobald es konkret um Starbucks geht? Weil niemand das Geschäft mit dem großen Kaffeehändler gefährden will, sagt Arbeitsrechtler Delgado. Er sieht die Verantwortung für die Missstände im Kaffeesektor sowohl bei internationalen Akteuren wie auch beim kolumbianischen Staat und bei der Nationalen Föderation der kolumbianischen Kaffeeproduzenten, einer quasi staatlichen Organisation. Sie alle versäumten es, Arbeitsverhältnisse zu formalisieren und einen gerechteren Preis für die Kaffeebäuerinnen durchzusetzen. Statt einzugreifen und zwischen Bauern und Konzernen zu vermitteln, schauten sie weg, weil dies bequemer sei, sagt Delgado. Bei Preisfragen seien sie zu passiv. Heute bestimmen nicht die Produzentinnen oder die Regierungen von kaffeeproduzierenden Ländern den Kaffeepreis. Er entsteht an der Börse in New York und wird von globalen Handelsstrukturen und Konzernen wie Starbucks beeinflusst. Zu wenig zum Leben. 255.250 kolumbianische Pesos, umgerechnet 53 Schweizer Franken, bekommen die Kaffeebauern Ende Januar 2026 pro Ladung à 12,5 Kilogramm Kaffee. Der Preis steht auf einer Tafel im Eingangsbereich der Kaffeebauernkooperative. Felipe Rivas geht durch die Lagerhalle und beobachtet, wie seine Säcke übergeben werden. Der 66-Jährige besitzt eine 25 Hektaren große Kaffee-Finca und damit deutlich mehr Land als die meisten hier und sitzt im Beratungsgremium der Kooperative. Sein Geld verdiene er aber nicht mit Kaffee, sagt er, sondern mit seiner Tankstelle. Vielleicht spricht er deshalb offener als andere. Alle großen Marken zahlen Nachhaltigkeitsprämien, sagt Kaffeebauer Rivas. Nebst Starbucks hätten auch Nespresso oder Lavazza solche Programme. Wie hoch die Prämien genau sind, die Starbucks bezahlt, bleibt unklar. Starbucks beantwortet die Fragen dazu nicht und auch die Nationale Föderation der kolumbianischen Kaffeeproduzenten macht dazu keine Angaben. Die Prämien sind vergleichbar, der Unterschied ist, die einen sprechen darüber, die anderen weniger. Man nennt das gute oder schlechte PR, sagt Rivas. Die Prämien pro Kilogramm Kaffee lägen bei ungefähr 1-2% des Weltmarktpreises, sagen sowohl Rivas als auch Arbeitsrechtler Delgado. Das sind Almosen und steht in keinem Verhältnis zur Wertschöpfung entlang der Lieferkette, so Delgado. Laut Rivas und Delgado werden die Prämien zudem nicht direkt an die Bäuerinnen ausbezahlt, sondern an die Kooperativen und die Nationale Föderation, die damit ihre Sozial- und Unterstützungsfonds speisen. Finanziert würden daraus beispielsweise Kredite oder Beratungsangebote. Profitieren würden davon nur Mitglieder der Kooperativen, etwa durch Unterstützung im Todesfall oder Zugang zu Förderprogrammen. Die Angestellten auf den Fincas hingegen gingen leer aus. Arbeitsrechtler Delgado fragt: Wie kann es sein, dass Kaffeebäuerinnen kaum von ihrem Kaffee leben können, während eine Tasse Starbucks-Kaffee teuer verkauft wird und sich Starbucks dabei noch einen ethischen Anstrich gibt? Die Schweiz als Discounter. Heute wird ein erheblicher Teil des Handels mit Kaffee, Kakao, Öl, Metallen, Kohle oder Getreide von Firmen gesteuert, die ihren Sitz in der Schweiz haben, auch wenn Produktion, Verarbeitung und Transport anderswo stattfinden. Der Rohstoffhandel trägt entsprechend stark zur Wirtschaftsleistung bei und macht rund 4-5% des Bruttoinlandprodukts der Schweiz aus. Einen besonders großen Anteil daran hat der sogenannte Transithandel, das Kerngeschäft vieler Händler. Dabei werden Rohstoffe im Ausland gekauft und weiterverkauft, ohne dass sie je in die Schweiz gelangen. Die Unternehmen verschieben dabei, wie im Falle von Starbucks und seiner Tochterfirma, ihre Gewinne in die Schweiz, weil hier die Steuern niedrig und damit die Gewinne höher sind. Doch auch der Schweizer Fiskus profitiert davon. Die Schweiz ist der Lidl im internationalen Steuerwettbewerb, sagt Dominique Gross von Allianz Sud. Die Preise sind tief, aber weil die Billigware sehr viele Kunden in den Laden lockt, sind die Gewinne umso höher. Zu diesem Schluss kommen auch Forscherinnen der University of California, Berkeley und der Universität Kopenhagen, die berechnen, welche Länder wie stark von verschobenen Gewinnen profitieren. Laut dem Projekt Missing Profits, das 2018 lanciert wurde und laufend aktualisiert wird, werden weltweit jährlich rund 40% der Gewinne multinationaler Konzerne in Steueroasen verschoben. Die Schweiz gehört zu den größten Profiteurinnen. Rund 39% der Schweizer Unternehmenssteuereinnahmen entfallen demnach auf Gewinne, die von multinationalen Konzernen in die Schweiz verlagert werden. Insgesamt werden so jährlich rund 112 Milliarden US-Dollar an Gewinnen aus Hochsteuerländern in die Schweiz verschoben, was dem Staat zusätzliche Steuereinnahmen von rund 8,9 Milliarden US-Dollar bringe. Bei Unternehmenssteuereinnahmen, die auf 22,7 Milliarden US-Dollar geschätzt werden. Steuerexperte Groß sagt dazu, die Schweiz exportiert nicht primär Rohstoffe, sondern Steuerprivilegien. Die Rolle der UNO. Die Schweiz und internationale Handelsfirmen profitieren, während Produktionsländer und Produzentinnen verlieren. Organisationen wie die Globale Allianz für Steuergerechtigkeit fordern deshalb Reformen. Gewinne sollen dort versteuert werden, wo sie erarbeitet werden, nicht dort, wo die Steuern am tiefsten sind. Auch die UNO arbeitet seit 2022 auf ein inklusiveres Steuersystem hin, das besonders auch Entwicklungsländern mehr Einfluss und bessere Besteuerungsrechte ermöglichen soll. Der Bundesrat sieht dafür allerdings wenig Bedarf. In seiner Antwort auf eine Interpellation von SP-Nationalrat Fabian Molina verweist er darauf, dass die Schweiz bereits stark in internationale Arbeiten zur Bekämpfung schädlicher Gewinnverschiebungen eingebunden sei und bestehende Initiativen das Problem ausreichend adressierten. Anders als bei den bisherigen Reformen, die von der OECD dominiert wurden, sitzen bei den Verhandlungen für eine internationale Steuerkonvention der UNO alle Länder des globalen Südens am Tisch. Dominique Gross, der im Februar 2026 für Alliance Sud an der letzten Verhandlungsrunde zur UNO-Steuerkonvention in New York dabei war, beschreibt die Verhandlungen als historischen Versuch, die Machtverhältnisse zu verschieben. Weg von einem System, das Besteuerungsrechte vor allem Hauptsitzstaaten zuschreibt, hin zu Regeln, die stärker an realer wirtschaftlicher Aktivität anknüpfen. Im Zentrum steht ein möglicher Systemwechsel. Statt Gewinne künstlich zwischen Konzerngesellschaften aufzuteilen, würden sie global zusammengezählt und nach Faktoren wie Umsatz, Beschäftigten oder Vermögenswerten auf Länder verteilt. Technisch sei das machbar, sagt Gross. Politisch aber sei es schwierig, weil Staaten, die vom heutigen System profitierten, dieses weiterhin verteidigten. Die Schweiz positioniert sich in diesen Verhandlungen entsprechend. Sie verhandelt aktiv, verteidigt jedoch den Status quo, sagt Gross. Überraschend ist das nicht. Wie der Fall Starbucks zeigt, profitiert die Schweiz vom heutigen System. Dass Starbucks seine zentrale Handelseinheit gerade hier angesiedelt hat, findet Gross besonders anstößig. Wer mit ethischem Kaffee wirbt, aber Steuerstrukturen dazu nutzt, die Einnahmen aus Produktionsländern abzuziehen, zerstört die Glaubwürdigkeit seines eigenen Nachhaltigkeitsversprechens. Jason Ward, Mitautor der Studien des Forschungszentrums CICTA, kritisiert: Die Konsumenten bezahlen einen Aufpreis, weil sie glauben, ethisch beschafften Kaffee zu kaufen. Doch was ist daran ethisch, wenn Starbucks hohe Gewinne in der Schweiz verbucht, von denen weder die Bauern noch die Produzentenländer profitieren? Würde das Unternehmen seine eigenen Versprechen einlösen und faire, nachhaltige Preise zahlen, könnte es für Millionen Menschen im globalen Süden einen echten Unterschied machen, glaubt Ward. Starbucks schreibt auf Anfrage: Starbucks hält sich weltweit vollständig an die geltenden Steuergesetze und wies im Geschäftsjahr 2025 eine effektive Steuerquote von über 25% aus. Die Tochterfirma in der Schweiz spiele eine zentrale Rolle bei der Beschaffung von Kaffee und betreibe 10 Farmer Support Centers, um nachhaltige Anbaumethoden zu fördern. Niemand da. Am Stadtrand von Manizales, wo sich laut Internetadresse das Farmer Support Center befindet, in dem Bauern ausgebildet werden sollen, steht ein Hochhaus mit Spiegelfassade. Gemäß einem Schild ist hier der Nationale Industrieverband von Kolumbien untergebracht. Wo ist das Pharma Support Center? Alle Mitarbeiter sind heute abwesend und morgen auch, sagt ein Sicherheitsmann, der den Eingang versperrt. Weitere Fragen zum Zentrum und zu den Bauern beantwortet er nicht. Hier endet die Suche nach Antworten. Später am Flughafen von Bogotá steht auf einer Tafel vor einem Starbucks-Café Go Deep in Flavor. Auf der Finca von Kaffeebauer Javier González gab es keine Frappuccinos, nur Tinto, schwarzen Kaffee, gesüßt mit Zucker. Und eine klare Antwort auf die Frage, was den Bauern helfen würde: Wir brauchen keine Programme, wir brauchen einen höheren, stabilen Preis, nur so können wir vom Kaffee leben. Doch dieser Preis scheint heute genauso fern wie jener fette, weiße Wal, mit dem alles begann.